MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer.
Vor 80 Jahren befreiten US-Soldaten das Konzentrationslager Dachau. Heute besuchen jedes Jahr rund 1 Million Besucher die Gedenkstätte auf dem ehemaligen KZ-Gelände. Die wenigsten von ihnen haben die NS-Herrschaft selbst erlebt. Der Abstand zum Geschehenen wird zeitlich immer größer. Trotzdem ist gerade das Interesse bei jungen Menschen groß. Meine Kollegin Maria Ertl hat nachgefragt, wie moderne Erinnerungsarbeit funktioniert.
Hier sind wir aus dem Wagen geklettert. Über allem hing etwas Unerbittliches, etwas Furchtbares, etwas Eiskaltes. Nie zuvor in meinem Leben habe ich eine Umgebung so bedingungslos gefährlich und feindlich empfunden. Es war, als sei die Luft voll erstarrter Verzweiflungsschreie.
Die Erinnerungen des deutschen Journalisten und Dachau-Überlebenden Edgar Kupfer-Kobawitz, die Dachauer Tagebücher als animierter Kurzfilm und Graphic Novel. Eines der neuesten Angebote der Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte. Die Rückmeldungen sind positiv, so die Leiterin der Bildungsabteilung Kerstin Schwenke.
Also dass das genutzt wird und dass das eben auch geeignet ist, um junge Leute zu interessieren und die Geschichte dann eben auf einmal doch wieder ganz nah an einen rankommt, weil man irgendwie eine Beziehung zu einer Person aufbauen kann und dann auch Empathie entwickeln kann.
Solche persönlichen Biografien von Häftlingen sind zentraler Bestandteil der KZ-Erinnerungskultur. Doch Zeitzeugen werden immer weniger. Die Bildungsabteilung der Gedenkstätte ist unter anderem zuständig für die Ausbildung der Menschen, die Rundgänge auf dem Gelände durchführen. Rund 100.000 Menschen nehmen diese Angebote jedes Jahr in Anspruch. Für bayerische Gymnasiasten und Realschüler ist der Besuch einer Gedenkstätte in der 9. Klasse Pflicht. Aber eine, die gut ankommt.
Wir erleben eigentlich schon ein recht großes Interesse von Schülerinnen und Schülern. Das hängt stark damit zusammen, natürlich, wie die Klasse vorbereitet worden ist. Aber dann ist es schon so, dass wir eigentlich wenig Desinteresse erleben.
Dachau ist ein Lernort. Besucher der Gedenkstätte sollen etwas mitnehmen. Das ist aber gar nicht so einfach, sagt Schwenke.
Also es herrscht ja ein bisschen oft gesellschaftlich die Vorstellung, man betritt den Ort und dann passiert irgendwas. So ist es aber nicht, sondern der Ort ist kompliziert, ist komplex, entschlüsselt sich überhaupt nicht von alleine, ist eben nicht mehr das Konzentrationslager natürlich, sondern eine Gedenkstätte. Und die Leute brauchen eine Hilfe dabei, den Ort zu entschlüsseln, damit er seine Geschichte erzählen kann und damit diese Geschichte aufgenommen werden kann.
In der Bildungsabteilung arbeitet man deshalb verstärkt an Angeboten wie der Graphic Novel, mit denen man sich schon vor dem Besuch der Gedenkstätte auf den Ort vorbereiten kann oder um ihn danach zu verarbeiten. Auch 2 Apps sind inzwischen dazu entstanden. Eine mit Übungen speziell für den schulischen Gebrauch. Eine andere bietet via Augmented Reality die Möglichkeit, während des Rundgangs über das ehemalige KZ-Gelände Kunstwerke zu erleben, die von KZ-Insassen während oder nach ihrer Haft angefertigt wurden.
Und ein weiteres Angebot, was dieses Jahr noch kommen wird, wird ein 360-Grad-Rundgang des Außengeländes sein, in dem es auch Infopunkte gibt, zum Beispiel, wo Orte gegenübergestellt werden, wie sahen die damals aus, wie sehen die heute aus und wo auch Biografien und Zitate mit eingeflochten sind. Und das wird ein weiteres Angebot sein zur Vor- und Nachbereitung des Besuchs, von dem wir hoffen, dass es eben gerade junge Menschen spannend finden, damit sie eben möglichst viel von dem Besuch mitnehmen.
Und somit das Gedenken im KZ Dachau auch über den 80. Jahrestag seiner Befreiung hinaus aktuell bleibt. Aus Dachau, Maria Ertl fürs MKR.
Gespannt wartet die ganze Welt auf den kommenden Mittwoch, dann beginnt in Rom das Konklave, die Wahl eines neuen Papstes. Dabei sind die Beratungen der Kardinäle eigentlich schon im vollen Gange, denn bereits seit vergangener Woche treffen sie sich zum sogenannten Vorkonklave. Bei mir ist jetzt mein Kollege Willi Witte. Willi, was genau ist denn das Vorkonklave?
Ja, Corbinian, das ist die Zeit, bevor die Kardinäle feierlich in die Sixtinische Kapelle einziehen, also bevor die offiziellen Wahlgänge beginnen. Genauer gesagt, der Zeitraum zwischen der Bekanntgabe des Todes eines Papstes und dem offiziellen Beginn des Konklaves. Diesmal ist das der 7. Mai. Und zu diesem Vorkonklave sind inzwischen die meisten Kardinäle in Rom eingetroffen und hinter den Kulissen geht es bereits hoch her.
Wie muss man sich denn dieses Vorkonklave vorstellen?
Also es gibt offizielle Beratungen und inoffizielle Gespräche. Die offiziellen Beratungen heißen Generalkongregationen und finden an jedem Werktag meistens vormittags statt. Hier werden wichtige Dinge der Planung und Leitung besprochen, denn während der Zeit ohne einen Papst sind die Kardinäle ja quasi die Regierung der katholischen Kirche. Bei einem solchen Treffen ist zum Beispiel der Beginn des Konklaves auf den 7. Mai festgelegt worden. An diesen Sitzungen sollen übrigens auch die über 80 Jahre alten Kardinäle teilnehmen, die beim Konklave dann nicht mehr wahlberechtigt sind. Sie haben bei den Generalkongregationen Rede- und Stimmrecht. Diese Vormittage sind auch dazu da, um einander kennenzulernen, weil manche Kardinäle sich bisher noch nie oder kaum begegnet sind. Außerdem sprechen die Teilnehmer über die Regierungszeit des verstorbenen Papstes und auch über die Erwartungen an einen kommenden Papst. Und dabei kann es dann schon mal kontroverser und heftiger zugehen als später beim Konklave, das ja nach einem genauen Plan und Ritus abläuft. Die inoffiziellen Gespräche finden auch schon mal in einer Bar oder in einer Gaststätte statt.
Das ist nur fair. Beim Konklave herrscht ja dann absolute Geheimhaltung nach außen. Die Kardinäle dürfen nicht mal ihr Handy mitnehmen. Ist das bei den Generalkongregationen im Vorkonklave dann auch so?
Eigentlich ja. Wer neu zur Generalkongregation dazukommt, muss einen Eid ablegen, dass er über die Beratungen schweigt. Das wird aber weniger streng gehandhabt als beim Konklave. Da plaudern vor dem Beginn der Generalkongregation am Vormittag schon mal Kardinäle aus dem Nähkästchen oder treffen sich zu Hintergrundgesprächen mit den Journalisten. Da dringt dann nach außen, welche Eindrücke sie von den Gesprächen haben oder welche Impulse sie selbst einbringen.
Hat man da schon etwas erfahren, was in den vergangenen Tagen besprochen worden ist?
Vermuten kann man auf alle Fälle, dass es um die Chancen einzelner Kandidaten geht. Die Wahl wird sicher komplizierter als noch vor 12 Jahren bei Franziskus. Er hat als Papst nämlich auch Kardinäle aus weniger einflussreichen Regionen ernannt und das macht die Diskussion weniger leicht berechenbar. Nach außen ist gedrungen, dass die wachsende Gleichgültigkeit vieler Menschen gegenüber religiösen Fragen als Herausforderung für die Kirche angesprochen worden ist. Und was klar sein dürfte, der Gegensatz zwischen Reformern und Konservativen im Kardinalskollegium spielt eine Rolle. Weil vieles, was Franziskus in die Wege geleitet hat, so manchem Kardinal zu progressiv war, zum Beispiel der Umgang mit queeren Menschen.
Vielen Dank, Willi. Am kommenden Mittwoch beginnt das Konklave. Bis dahin haben die wahlberechtigten Kardinäle im Vorkonklave Zeit, sich kennenzulernen und herauszufinden, wen die Mehrheit der Kardinäle für wählbar hält. Und hier bei uns im MKR halten wir sie jeden Abend über das Konklave am Laufenden. Und zwar im Podcast Konklave um kurz nach 19 Uhr. Dieses Geräusch, das hört man jetzt immer öfters. Beim schönen Wetter ist Motorradfahren wieder angesagt und das hat leider auch seine Schattenseiten. Es gibt nämlich immer mehr Verletzte bei Motorradunfällen. Letztes Jahr waren das in Bayern rund 1500. Da ist es wichtig, erste Hilfe leisten zu können, wenn man als Erster am Unfallort ist und ein Motorradfahrer verletzt auf dem Boden liegt. Andrea Treitinger leitet bei den Maltesern Erste-Hilfe-Kurse und zeigt den Teilnehmern jedes Mal, wie man mit einem verunglückten Motorradfahrer umgeht.
Wie man zum Beispiel zu zweit mit der Zweihelfermethode wirklich jemand den Helm abnehmen kann. Ich werde mir einen rauspicken, der das im Idealfall noch nie gemacht hat und werde ihn anleiten, das mit mir gemeinsam zu tun. Dann nehme ich schon mal die ersten Hemmungen. Ich werde aber dann auch darauf eingehen, weil viele sagen, ja, zu zweit mache ich das, aber alleine. Da geht es einfach darum, auch wenn ich alleine bin, ich muss ja irgendwie hier eine Lösung finden und werde Ihnen dann einfach ein paar Tricks noch sagen, wie wir das uns auch zutrauen können, wenn wir alleine sind.
Wenn der Helm vorsichtig abgezogen ist, kommt bei einem bewusstlosen Menschen noch etwas dazu. Er muss in die achsengerechte Seitenlage gebracht werden. Auch das macht man am besten zu zweit. Der eine hält den Kopf, der andere dreht den Verletzten.
1, 2... Genau, 3, vorsichtiges Drehen, sehr schön. Kopf vorsichtig ablegen, du hast den Kopf, ja. So, mal loslassen.
Ja. Erste Hilfe bei Verkehrs- und Motorradunfällen, darum geht es heute Abend auch bei meinem Kollegen Paul Hasel in Total Sozial ab 19 Uhr. Andrea Treitinger gibt da dann noch weitere wertvolle Tipps, wie man sich am Unfallort richtig verhält. Und die ganze Sendung gibt es natürlich auch als Podcast auf innehalten.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Alle Welt blickt nach Rom, denn in ein paar Tagen beginnt hier die Papstwahl, das Konklave. Aber was bedeutet der Begriff eigentlich und was passiert da genau? Mehr dazu jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute das Konklave, erklärt von Pfarrer Stefan Fischbacher.
Konklave kommt aus dem Lateinischen und heißt mit Schlüssel. Das heißt, dann ganz im Speziellen jetzt für die katholische Kirche versammeln sich zum Konklave die Kardinäle, die unter 80 Jahre alt sind. Und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne dass fremde Leute dabei sind, sitzen sie zusammen und wählen in mehreren Wahlgängen den Papst. Was da passiert und wie das passiert, ist genau geregelt. Aber wie es dann genau abläuft, weiß keiner, weil nichts an die Öffentlichkeit bringen darf. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit bedeutet nicht nur räumlich, dass da alles zugesperrt ist, sondern das bedeutet auch, sie haben kein Handynetz, das wird alles geblockt, diese Zugänge. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig beim Konklave. Der Ausschluss der Öffentlichkeit hat damit zu tun, dass die Kardinäle während der Zeit sich auf Gott konzentrieren können. Und die Kardinäle sollen überlegen im Gebet, wer ist jetzt der Beste als nächster Papst, und soll nicht in der Zeitung lesen, wen halten andere Leute für besonders geeignet. Nachdem die Wahl ganz, ganz geheim ist, gibt es auch keine schriftlichen Dokumente über die Wahl, sondern die Stimmzettel werden alle immer verbrannt. Und je nachdem, ob ein Papst gewählt worden ist, kommt weißer Rauch aus diesem Ofen raus. Und wenn noch kein Papst gewählt worden ist, kommt schwarzer Rauch aus diesem Kamin. Es dauert auf alle Fälle so lange, bis die Kardinäle einen neuen Papst gewählt haben. Die müssen sie in jedem Fall mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt haben.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.